Ein bisschen faul, ein bisschen zu sehr selbstverwirklichend, nicht ganz mit beiden Beinen auf dem Boden. Ach, der Gen Z, Generation Z, wird ziemlich viel Schlechtes nachgesagt. Und seitdem mein Medienhaus CH Media ein grosses Interview zu dem Thema publiziert hat, kommt bei uns ein E-Mail nach dem anderen. Und das ist ein Thema, das nicht nur unsere Redaktion, sondern ich glaube, generationsübergreifend interessant ist. Gen Z, was ist an dem Mythos von dieser faulen, arbeitsunfähigen Generation eigentlich dran? Ihr hört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr könnt den Podcast überall dort abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joëlle Weil und bei mir heute Linda Leuenberger von «Lebenwissen» und ihre Kollegin Simon Maurer, ebenfalls Redaktor bei «Lebenwissen». Hallo ihr beiden.
Hallo.
Euch verbindet etwas und das ist die Qualifikation für den Podcast. Was ist denn euer Jahrgang?
Hast du zuerst?
Ja, gut. Also ich bin Jahrgang 1997.
Ich 1998.
Also Gen Z ist in the house. Das Interview, das in unseren Zeitungen erschienen ist, ist mit dem Rüdiger Maas, man sagt Deutschlands bekanntesten Generationforscher, geführt worden. Und in der Einstiegsfrage, die möchte ich vorlesen, heisst es: Es redet der Journalist von unserem Haus. Ich führte kürzlich Bewerbungsgespräche für unsere Trainee-Stelle. Von den 7 jungen Menschen, die wir eingeladen hatten, konnten mir keine Person sagen, was an diesem Tag in unserer Zeitung oder auf unserem Online-Portal stand. Überrascht sie, dass die Bewerbenden so schlecht vorbereitet waren? Ich lese jetzt die Antwort nicht vor, aber die Frage gebe ich euch weiter, die ihr euch in dem Medienhaus vorgestellt habt. Sind ihr vorbereitet gekommen?
Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich war am Studieren und in Luzern und habe nachher bei der Luzerner Zeitung einfach mal ein Mail gemacht, so heute zusammen suchen einen Job, kann ich bei euch arbeiten? Und sie so, ja, voll komm. Und dann bin ich gegangen. Es hat gar nicht so ein richtiges Bewerbungsgespräch gegeben mir.
Du, Simon, hast gewusst, auf was du dich einlässt oder bist auch irgendwie ein bisschen ohne Vorbereitung?
Also ich bin auch ein bisschen ins kalte Wasser geworfen gewesen dort. Ich habe zwar schon etwa ein, zwei Wochen lang vorher am X Aargauer Zeitung gelesen und so, damit ich wissen, was drinnen ist. Aber ich muss ehrlich sagen, so ganz am Anfang habe ich natürlich auch nicht gewusst, wie es läuft bei einer Zeitung und wie das mit den Ressourcen aufteilt ist. Da habe ich auch zuerst reinkommen.
Und jetzt möchte ich an dieser Stelle die Antwort vorlesen, die der Rüdiger Maas, der Generationsforscher, gegeben hat. Er sagt, er sei überhaupt nicht überrascht, dass die Jungen so schlecht vorbereitet waren. Und das hat einerseits damit zu tun, dass für die Jungen das Arbeiten weniger im Mittelpunkt steht und dass sie sich auch schlichtweg wegen dem breiteren Stellenangebot weniger um eine Stelle bemühen müssen. Ist das so bei euch?
Hey, bei uns nicht. Also ich bin ein bisschen auf Stellensuche. Ich bin jetzt so nach der Ausbildung, kann ich befristet mal arbeiten, muss aber etwas Neues haben. Und im Journalismus gilt das ganz sicher nicht. Dort ist das Angebot von Stellen sehr klein. Und der Markt, also für den Leute, die eine Stelle suchen, ist sehr gross. Also es ist eher umgekehrt.
Aber beobachtest du das aber auch bei deinen Freundinnen und Freunden, die in einer anderen Branche arbeiten? Oder ist das schon eher so, dass die Welt grösser ist, man hat mehr Auswahl und wegen dem ist so... Jeder einzelne Job ist so ein bisschen, ja, wenn es der nicht ist, dann ist es halt der Nächste.
Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich Freundinnen und Freunde habe, die sehr, wie sagt man das auf Deutsch, dedicated sind.
Weißt, ambitioniert.
Oder? Ambitioniert, genau. Sie haben irgendwie ihre Ziele und sie wollen dorthin kommen. Aber ich muss auch sagen, ich habe viele Kolleginnen, die zum Beispiel in der Kommunikationsbranche arbeiten, Eventbranche, und dort ist es viel mehr Angebot. Also das ist schon klar, die Kollegin hat 90 Bewerbungen rausgelassen. Mhm. Und ich habe Glück, wenn ich eine mich auf eine Stelle bewerben kann. Das ist schon ein grosser Unterschied. Ja.
Wie sieht es bei dir aus, Simon? Wie ambitioniert ist dein Freundeskreis?
Also ich muss sagen, ich finde jetzt nicht, dass meine Freunde jetzt extrem viele Bewerbungen rausschicken müssen. Also ich finde die Analyse vom Maas trifft in dem Sinn schon ein bisschen zu. Klar, eben gewisse Branchen, da ist es anders im Journalismus. Das ist einfach beliebt. Da muss man ein bisschen suchen für eine gute Stelle. Aber jetzt zum Beispiel, also gut, ich kenne jetzt Medizin einigermaßen und so, und ich meine, die Assistenzärzte haben jetzt nicht so grosse Sorgen, um eine Stelle zu finden in den meisten In den meisten Fällen. Und ich glaube, das trifft schon auch für die meisten Jobs zu. Oder? Man redet ja immer vom Fachkräftemangel und von der fehlenden Arbeitskräften.
Du kennst die Medizinbranche, wie du nebenbei noch Medizin studierst.
Genau.
Der Fachkräftemangel, den du angesprochen hast, das ist ja eigentlich so der Tonus von eurem Berufseinstieg. Also ihr, eure Generation, ist eigentlich ins Berufsleben eingestiegen mit dem Begriff Fachkräftemangel im Rücken. Ist das etwas, was sich für euch beruhigend angefühlt hat, zu wissen, dass ihr jetzt in einen Stellenmarkt rausgeht, wo eigentlich ganz viele Berufe mit offenen Armen empfängt?
Also ich glaube, das stimmt schon. Ich habe jetzt zum Beispiel mir nie so wahnsinnig Gedanken gemacht, finde ich jetzt wirklich eine Stelle und so, weil eben, man ist ja doch ein bisschen gesucht und so. Und wenn man das jetzt auch schaut, wie das früher war, wie man das gehört von älteren Leuten oder zum Beispiel im Film und so, ist das ja ein riesen Ding zum Suchen, komme ich jetzt die Stelle über oder nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist schon etwas, was sich verändert hat in den letzten Jahren, gerade in der Schweiz.
Ja.
Bist du einverstanden?
Ich glaube, da fällt unser Schritt noch gar nicht an.
Genau.
Aber ich kenne das nicht, dass es ein Überangebot gäbe als Jobs, aber einfach auch, wenn ich in einer Branche arbeite, wo ja, es halt nicht so ist. Ich habe aber auch Kolleginnen, die Lehrerinnen werden, die an der PH sind und dort jetzt ein massives Überangebot. Also das spürt man sehr, habe ich das Gefühl, dort sicher.
Überangebot an offenen Stellen.
Und was ich aber auch das Gefühl habe, ich meine, wenn wir von Trainee-Stellen reden und vielleicht Fachkräftemangel, ist der wie noch eine Generation, wie so eine Altersklasse vor uns noch ein Problem, die Leute, die Lehrstellen suchen. Dort ist wahrscheinlich das Überangebot fast grösser, weil die sind noch nie auf eine Branche beschränken, sondern wir so ein bisschen überall schauen. Ja, mache ich das KV, wie die Coiffeuse, was auch immer.
Wir reden vor allem über den Beruf, weil der Titel von unserem Interview, der für so viel Aufsehen gesorgt hat, heisst «Generationenforscher fällt vernichtendes Urteil über die Jugend Doppelpunkt Anführungszeichen arbeitsunfähig». Ja, ihr habt beide auch darauf reagiert. Ihr habt auch je etwas geschrieben in unseren Medien. Linda, welchen Standpunkt hast du vertreten?
Ich habe den Standpunkt, dass ich finde, dass der ständige Finger zeigt auf unsere Generation, dass wir irgendwie faul sind und überheblich und anmassend und so, dass ich das nicht so mag beissen, dass wir irgendwie für das Schrumpfen von der Wirtschaft verantwortlich sind und Demokratie ins Wanken bringen. Und ich habe jetzt am Rüdiger Maas konkret kritisiert, dass er den Fingerzeig so ein bisschen auf unsere Eltern ausweitet. Also er sagt zwar, sein Narrativ ist, Generation Z ist all das Schlechte, aber ihre Eltern haben es dazu gemacht. Und da habe ich mich nachher gewehrt.
Wie sagt ihr denn, dass eure Eltern euch vermeintlich zu dem gemacht haben?
Ich weiss jetzt gerade den Wortlaut im Interview nicht so genau.
Ich glaube, du meinst die Passage, wo er sagt, leider aber fordern Eltern ihre Kinder nicht mehr gross. Viel eher machen sie ihnen Dinge nach und agieren so in der Welt der Kinder. Sie verstehen sich nicht mehr als Erziehungspersonen, sondern als beste Freunde der Kinder. Hast du die Passage gemeint?
Er findet halt, dass es verweichlichte Erziehung gibt irgendwie und dass nachher bei dem nur ganz viel schlecht rauskommt.
Das ist eben genau da, will ich in den Gumpen, weil ich habe gefunden, das ist eigentlich eine zutreffende Analyse, oder? Wenn man als Eltern einfach alles pauschal gut findet, was die Kinder machen und ihnen nicht so soziale Normen gibt, die sie müssen, respektieren, oder? Dann entwickeln Kinder am Schluss einfach keine Frustrationstoleranz. Und ich finde, da hat er schon recht, wenn er das kritisiert. Und das Zweite, was ich jetzt noch gefunden habe bei diesem Interview, ich habe jetzt nicht gefunden, dass der Mass auf unsere Generation gezeigt hat. Oder im Lied sagt er ja auch irgendwie, Schuld ist nicht die Generation, sondern ihre Eltern. Und das ist im Prinzip schon richtig, weil die unsere Generation, oder? Wir sind das Produkt von der Erziehung von unseren Eltern.
Ich höre daraus heraus, dass ihr nicht ganz am gleichen Punkt steht, wenn es um die Diskussion geht. Liege ich da richtig?
Du liegst richtig, weil auf das würde nämlich ich entgegnen, dass wir schon nur hier bei uns in unserer grossen Redaktion wahrscheinlich 100 Leute oder 200 Leute hier arbeiten. Viele von denen sind auch Eltern und viele von denen, würde ich behaupten, würden sich nicht damit identifizieren, dass sie ihre Kinder so komplett strukturlos erziehen und nur in den Ausländer durchgehen und so. Also das. Ich finde, ja, das hat Simon schon bei unserem Vorgespräch gesagt, als Journalistinnen und Journalisten ist unsere Aufgabe, wenn jemand sagt, es regnet und jemand sagt, die Sonne scheint, dann ist es nicht unsere Aufgabe, die beiden zu zitieren, sondern rauszuschauen und zu schauen, was stimmt. Mit dem finde ich, reden wir mit Eltern, die ihre Kinder ziehen, reden wir mit jungen Leuten, die aus der Erziehung sind, entstanden. Und dann gibt es, glaube ich, ein differenzierteres Bild, als es der Herr Maas zeichnet.
Schon, wobei der Herr Maas, finde ich, er hat eben sehr differenziert geredet. Weil das, was er gesagt hat, ist eben nicht einfach so ein Blame-Game, sondern er hat ganz speziell gesagt, erstens, das Problem ist bei der Erziehung, der Wechsel von den Eltern, die nicht mehr normvorgebende Autorität sind, sondern einfach sich so verhalten wie Gleichaltrige. Das ist der erste Punkt. Aber noch ein viel wichtigerer Punkt, dass unsere Generation eben nicht mehr so wahnsinnig die Motivation hat, zum voll zu arbeiten, weil es eben einfach, weil das einfach finanziell und so keinen Sinn macht. Oder Leistung, das lohnt sich nicht mehr in dem Sinn, dass du nachher in eine andere soziale Klasse kannst aufsteigen kannst, sondern du bleibst ungefähr Mittelstand, untere Oberschicht und so, aber an die Spitze aus eigener Arbeit, das kannst du heute eben nicht mehr. Das ist das, was der Herr Maas kritisiert hat. Und ich glaube, das ist ganz eine treffende Analyse.
Der Herr Maas sagt aber noch etwas anderes, wenn es um in Bezug auf Arbeitsmoral und eure Generation, nämlich geht es um das Verhältnis, das wir zu der Arbeit haben, beziehungsweise das Verhältnis, das eure Generation zu der Arbeit hat im Vergleich zu meiner Generation und den anderen. Für euch habe sich das Verhältnis umgekehrt. Nicht ihr bewerbt euch um eine Stelle, nämlich das Unternehmen sollte eher euch anwerben.
Ja, hast du richtig gesagt. Da tut er natürlich so ein bisschen sagen, das, was man ja auch sieht, oder dass man den Lehrlingen entgegenkommt und gewisse Vergünstigungen oder Vorteile will anbieten, um sie zu locken. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was wir sehen.
Findest du, ist das etwas Falsches?
Ja, am Schluss könnte man natürlich schon sagen, also da muss ich auch zeigen, wie, dann die Realität, wie das dann in der Realität auskommt. Aber im Prinzip ist es natürlich schon etwas Falsches, weil man macht es sehr einfach. Oder? Man gibt den Leuten gar nicht die Chance, zum Wachsen und etwas aus eigener Leistung zu machen. Man braucht den Widerstand zum Wachsen. Oder? Und wenn einfach alles so schon vorgelegt wird, schön vorbüschelt, dann könnte die junge Arbeitnehmer gar nicht an ihm wachsen. Oder?
Du hast das Gefühl, ihr werdet ein bisschen in Watte gepackt und ich merke schon, Linda ist schon die Zähne knirschend. Bitte schön, Linda, was möchtest du entgegnen?
Nein, ich wollte einfach entgegnen, dass ich finde, dass das alles so ein bisschen Elfenbeinturm nach einer Plapperei ist, weil es ist einfach, also man kann Lehrlingsbetriebe fragen, die würden das nicht von sich behaupten, dass sie das machen. Es ist auch nicht etwas an sich irgendwie falsch zu finden, hey, ich habe irgendwie eine Woche Arbeitszeit und ich halte die auch ein. Mir stört an dem Ganzen, dass einfach so Argumentplätze verwendet werden, um eine ganze Generation zu beschreiben. Ich habe auch das Gefühl, dass es solche Tendenzen gibt, von einem kommt das Ganze ja. Aber ich wage wirklich zu bezweifeln, dass das eben in der Empirie nachher so ist, wie das eben alle Eltern, die hier bei uns arbeiten, ihre Kinder schlechter ziehen. Oder dass alle Arbeitgeber ihren Lehrlingen irgendwie die Welt zu Füßen legen. Das ist einfach nicht wahr. Und wegen dem halte ich das alles ermüdet mich ein bisschen, die Argumente. Ich finde, die haben nichts, was sie.
Ja, also wenn man umschaut, also erstens, der Maas hat natürlich nicht gesagt, dass alle Eltern ihre Kinder völlig falsch sind, oder so extrem ist es ja nicht.
Aber gleich genug extrem, dass es irgendwie eine soziale Dynamik gibt.
Und dass man das auf eine ganze Generation beziehen kann.
Ja, gut, wobei das ist halt einfach Generationenforschung, oder? Ich meine...
zu Generationenforschung kann ich auch noch etwas sagen.
Ist notiert.
Gut, ja, nein, Generationenforschung, oder? Da macht man, ich meine, da kann man darüber streiten, ob das sinnvoll ist. Das ist absolut so, aber Generationenforschung, da redet man halt von Millennials, oder? Gen C, Gen Y und so, da tut man generalisieren und einfach probieren gewisse Popkulturtrends und so weiter, wo die Leute beeinflussen, dann zusammenzunehmen, oder? Es ist natürlich, ich würde jetzt nicht gerade sagen, Kaffeesatz lesen, oder? Aber es ist schon eher eine grobe Wissenschaft. Das ist natürlich schon richtig.
Oh, I beg to differ, weil Generationenforschung will sich eigentlich als Soziologie ein bisschen anbiedern. Und Soziologie ist zwar keine Naturwissenschaft, von dem her keine starren Gesetze, aber es gibt doch immerhin wissenschaftliche Standards, nach denen man arbeitet. Und Generationenforschung ist in der Soziologie sehr schlecht angesehen, weil Generationenforschung vor allem eins ist, und zwar ein Geschäft. Weil auch der Herr Maas zum Beispiel, der betreibt eigentlich seine Beratungsfirma, wo er an Firmen so Workshops und Seminare verkauft, wie sie sich für die Gen Z, die so kompliziert ist, dass sie sich für die wappnen können. Und er schreibt nachher die Bücher und verkauft sich mit seinem Institut, das er selber gegründet hat und selber leitet und selber finanziert mit seiner Beratungsfirma, verkauft er sich nachher, damit er die blöden Kurs vertreiben kann. Und ich finde, das muss man sehr fest hinterfragen, wie fest es ihm ums Geld machen geht und wie fest um tatsächliche Wissenschaft.
Was findest du, Linda, denn besonders toll an deiner Generation?
Ich finde, wir lernen aus Sachen. Ich kann jetzt wie von mir reden. Meine Eltern sind beide in ein Burnout hineingeschlittert. Das hat unsere Familie relativ tief abgebrochen. Das war wirklich nicht schön zum Anschauen.
Wie alt bist du dort?
Also sie ist versetzt. Also ich glaube, ich war so 16, 17, so ein bisschen älterer Teenager.
Und was hast du aus dem Erlebten jetzt für dich für Rückschlüsse gezogen oder für Entscheidungen, die du vielleicht anders fällen würdest?
Ich tue jetzt viel mehr. Also ich muss auch sagen, ich tue auch Vollzeit arbeiten und ich komme gut damit klar. Und eben, glaube, gerade weil ich habe gesehen, wie gelernt, welche Symptome es haben kann, wenn man überarbeitet ist. Dass es wichtig ist, dass man auf sich hört. Dass es nicht normal ist, wenn man auch oben mit Kopf vom Arbeiten heimkommt und nachher eben, dass es schlimmer wird, dass man nachher nicht mehr schlafen kann, dass man nachher am Morgen gestresst aufwacht und so. Es nimmt nachher so, es ist dann so wie ein Wasserfall, nein, wie ein Schneeball, würde ich sagen. Ich glaube, ich kann jetzt die Symptome erkennen und entsprechend handeln.
Da möchte ich gerade geschwind reingumpen. Ich finde, da hat Linda natürlich schon recht. Das ist eine gute Entwicklung, dass wir mit dem Burnout ein bisschen sensibilisierter sind. Oder? Aber was denn, und ich glaube, eben, das ist genau der, so, wie ich es verstanden habe, der Punkt vom Mass, dass unsere Generation eben nicht wegen dem nicht mehr Vollzeit arbeiten will, weil sie Angst hätten vor Burnout oder weil sie das Gefühl haben, eben Vollzeit, das ist nicht mehr für mich. Sondern der Punkt ist, dass es bringt dir wie nichts, wenn du voll schaffst im Vergleich zu wenn du 80% schaffst. Nur weil du 100% schaffst, wirst du niemals so viel Geld verdienen, dass du nachher kannst den Sprung in eine andere soziale Klasse schaffen. Oder weil die Spitze ist, fängst so weit weg vom Durchschnitt. Oder? Die Ungleichheiten zwischen den reichsten Menschen und zwischen den ärmsten werden immer grösser. Und das ist eben das Problem, zur Folge hat, dass unsere Generation nicht so arbeitsbereit ist wie die Generationen vorher. Man hat einfach Perspektiven nicht mehr.
Du, Simon, du tust ja ganz fest den finanziellen Hintergrund betonen. Dabei gibt es ja da jetzt zwei Haltungen oder zwei Thesen, die sich da jetzt gegenüberstehen. Einerseits, ja, der soziale Aufstieg, wie du sagst, ist gar nicht mehr so stark möglich, weil die Diskrepanz zwischen der Mittelschicht und der Oberschicht ist so gross, dass man den Sprung eigentlich gar nicht schaffen kann. Also ergo, kein finanzieller Anreiz, heisst keine grosse Arbeitsmotivation. Aber es gibt ja auf der anderen Seite dann auch wieder das Argument, das ich von ganz vielen Gen Z höre, man schafft zum Leben und man lebt nicht zum Schaffen. Also dass eigentlich Schaffen nicht das Leben sollte finanzieren. Und da jetzt, früher hat man es Work-Life-Balance genannt, heute könnte man es auch Work-Life-Separation nennen, so wie es auch im Interview steht. Das eine ist Schaffen, das andere ist Freizeit und fertig.
Ja, aber ich sage eben, das ist eben nicht einfach, weil Generation Z das so will, sondern sie ist in das gezwungen worden. Weil das, was du jetzt kannst machen als Gen Z, eben, du schaffst es mit deiner Arbeit nicht mehr an die Spitze. Und das heisst, die einzigen Möglichkeiten, die du jetzt noch hast, sind eben Arbeitsreduzierung, ein bisschen weniger arbeiten, dir ein schönes Leben machen, nicht so gestresst sein. Ja, das ist einfach die Folge. Eben. Aber ich glaube, der Punkt ist, der Wille zum Aufsteigen, der wäre eben schon noch da. Oder? Das sieht man auch an dem, dass sehr viele Leute neben dem Job, also zum Beispiel NFTs oder probieren auf sonstige Arten reich zu werden. Oder? Das ist, ich glaube, wenn ich in meinem Umfeld umschaue, sehe ich viele Leute, die das probieren, irgendwie Erfolg zu haben oder einfach einen Sprung in eine andere gesellschaftliche Klasse zu machen mit etwas anderem als das, was ihr Job ist. Also das Interesse, um das zu machen, das ist schon da. Aber eben, man kann es nicht mit dem Job machen.
Ich frage mich eben, wie viel, das ist das, was ich meine mit Overbaked Cancel. Ich frage mich, wie viele Leute, wir reden hier von Leuten zwischen 15 und 30, wie viel das die Rechnung tatsächlich machen. Wie viel das sagen, hey, schaffe ich jetzt 100 oder schaffe ich 80%, will man mal mit 35 möchte ein Haus leisten oder nicht. Ich glaube, das ist wie etwas, was für einen 16-Jährigen, für einen 20-Jährigen noch viel zu weit weg ist. Oder wie der Gedanke macht sie potenziell gar nicht unbedingt. Sondern es ist einfach wie klar, jemand, der 100% arbeitet, muss halt gleich noch alle anderen Aufgaben vom Leben auch noch erledigen. Man muss noch waschen, man muss noch einkaufen, man muss noch kochen, man muss noch putzen, man muss noch ein Sozialleben haben, man muss noch Sport machen, man muss so viele Sachen. Und ich habe in meinem Artikel auch geschrieben, dass eben Vollzeitstellen aus einer Zeit, wo Männer Vollzeit gearbeitet haben im Betrieb und Frauen Vollzeit daheim. Und wenn sich das wie gar nicht so denkt, dass jemand, der Vollzeit arbeitet, auch noch das ganze Leben kann managen kann. Mhm. Und das ja, würde ich sagen. Ich weiß aber gar nicht, wie fest das der Gedanke so aktiv gemacht oder der Gedankengang so aktiv gemacht wird von diesem sozialen Aufstieg.
Wie erleben Sie das denn generell? Anhand von welchen Kriterien entscheidet eure Generation, welchen Job man lernen möchte oder in welchen Job man einsteigen möchte? Geht es eher um wirtschaftliche Komponenten, wie viel verdient man? Geht es um Selbstverwirklichung oder als dritte Option einfach nur etwas easy, solide zu arbeiten und am 5 Uhr Türen zu und im 4 Uhr und freien Kopf?
Ja, bin ich jetzt gespannt auf deine Sicht.
Hey, ich glaube, es ist so verschieden, nicht? Also vor allem, es gibt halt wie Leute, die in den Arbeitsmarkt einsteigen mit 16, wenn sie Lehre anfangen. Ich bin viel später eingestiegen, ich bin mit 23 oder so, 22. Nachdem man hat den Uni-Abschluss gemacht, dann ist es nachher wie so ein bisschen, ja, ist ein bisschen einfacher. Was ich wollte sagen, ist, ich glaube, Sinn. Sinn ist eigentlich das Wichtigste. Ich glaube, mit 16, wenn man sich entscheiden muss zwischen einer KV-Lehre oder einer Polymech-Lehre, dann weiß nicht, ob man dort den Sinn schon so sieht, ob man das schon so ummünzen kann, keine Ahnung. Mhm. Aber später im Leben habe ich das Gefühl, ist es vor allem Sinn. Es gibt meines Wissens auch Studien und Umfragen, die das zeigen, dass Leute bereit sind, mehr zu arbeiten, wenn sie Sinn in ihrer Arbeit sehen.
Es geht also vor allem vielen darum, dass sie mit ihrer Arbeit irgendetwas Gutes bewirken. Für wen und für was auch immer.
Nicht mal, dass sie wie etwas Gutes bewirken für etwas, sondern einfach, dass die Arbeit für sie sinnvoll ist.
Okay. Und das können wir so individuell ja stehen lassen, weil Sinn ist ja sehr subjektiv.
Genau. Ja, und da bin ich auch einverstanden. Ich denke auch, eben, wenn man das Gefühl hat, seine Arbeit ist sinnhaftig, dann ist auch ganz sicher unsere Generation gleich leistungsbereit. Ich glaube, da sind wir uns sogar einig, oder?
Ja.
in dem Punkt unterscheiden wir uns nicht so von anderen Generationen, aber ich finde, das mit dem Sinn, das kommt eben schon auch noch sehr darauf an, von wo das jemand in unserer Generation startet. Oder jemand mit reichen Eltern aus einem reichen Haus, für den ist natürlich Sinnhaftigkeit ist da fast das Wichtigste und so, der muss nicht so aufs Finanzamt schauen und so. Aber Leute, die starten mit zum Beispiel mit Secondo-Eltern, die nicht so aus einem reichen Haus kommen, die denken dann gleich eher noch mal ein bisschen mehr als Finanzielle. Und ich meine, man sieht ja zum Beispiel das, also Wirtschaft finde ich jetzt nicht so wahnsinnig sinnvoll wie andere Studienrichtungen und so, aber es ist trotzdem unglaublich beliebt, weil einfach alle das Gefühl haben, ich kann das grosse Geld machen.
Woher glaubt ihr dann, kommt der schlechte Ruf, den eure Generation hat? Und dann muss man ja fast schon hinter drei schicken. Irgendwie hat ja jede junge Generation einen schlechten Ruf.
Ja, das ist gerade das, was ich wollte sagen. Jede Generation hat einen schlechten Ruf. Jede ältere Generation muss irgendetwas finden, um eine jüngere Generation aussetzen. Ist schon klar, meine, die Jungen sind auch dazu da, um so ein bisschen stören, um irgendwie neu denken, um ihre neuen Ideen durchzudrücken.
Rebellieren.
Zum Rebellieren, genau. Und ich finde, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, dass wir ein bisschen darüber reden. Ich mache es nur ein bisschen sauer, wenn Leute nachher Cash machen mit so Schlagzeilen.
Ja, also da bin ich eigentlich auch einverstanden. Das stimmt natürlich eben schon vor 2000 Jahren. Es wird immer gebracht. Also ich habe auch die Leserbriefe und so von unseren Artikeln sind voll von dem. Also jeder zweite schreibt mir schon vor 2000 Jahren. Ich glaube, ich weiss nicht mehr, Aristoteles.
Sokrates.
Ja, genau, das stimmt. Ich weiss auch nicht, wieso. Aber wirklich mit allen Leuten, die man redet, die bringen das. Und es stimmt natürlich schon einfach nachgeschickt, nur weil es schon immer so war, oder? Das macht Kritik natürlich auch nicht pauschal falsch, oder?
Ja, aber ich glaube, man darf schon irgendwie so nicht 70% Rabatt berechnen.
70% wie abberechnen meinst
du? Also wenn jetzt Kritik 100% ist, dann mache ich so. 70% weg und 30% ist nachher vielleicht berechtigt.
Also schau, auf das können wir uns sogar einigen.
Ah, wirklich?
Wow. Schau, die gute Nachricht ist, dass in 20 Jahren dürfen die zwei hässig auf dem Balkon sein und auf die Jugend schauen.
Ja, auf das freue ich mich.
Ja, das wird wichtig.
Ja, ist gut.
Ich danke Benne vielmals, sind ihr da gewesen.
Danke dir schon.
Danke dir.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Folgen von dem Podcast oder ein weiteres Podcast-Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder zuhört. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.